Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwanddiebe. Und diesen Spruch werdet ihr gleich noch einmal hören, denn diesen Teil nehmen wir jetzt im Anschluss an den Podcast auf, den wir gerade aufgenommen haben. Denn Stefan und ich, die diesen Podcast zusammen aufgenommen haben zu Lee Cronins The Mummy, haben uns während des Gesprächs so nach und nach immer mehr in Spoilern hineingesteigert. Da gab es aber nie eine Stelle, wo wir gesagt haben, ab jetzt spoilern wir. Wobei es uns dann aufgefallen ist und irgendwann sind dann auch alle Dämme gebrochen. Das heißt, wenn irgendwann der Punkt kommt, wo ihr sagt, ah, jetzt kommt das schon gefährlich nah an die Grenze, wo ich eigentlich nicht mehr wissen will, dann ist das der Punkt, wo ihr den Podcast besser einfach ausmacht und nach dem Kinobesuch weiterhört. Ganz kurz noch, das spoilere ich jetzt das Ende dieses Podcasts, weil das will ich euch nicht vorhalten, denn das sollt ihr für die Entscheidung, ob ihr den Film guckt oder nicht, wissen. Lee Cronin's The Mummy, von mir 3,5 Sterne, von Stefan 2,5 bis 3, das entscheidet sich noch, das könnt ihr nachlesen in der Kritik, die jetzt schon online ist, und zwar ohne Spoiler. Ist ein wahnsinnig ambitioniertes Projekt, also das macht schon Sinn, dass das von dem Studio von Sinners und Weapons kommt, aber er kann es nicht so ganz einlösen. Viele große Momente, viele wie vor allen Dingen visuell erstaunliche Szenen, aber warum das dann doch nicht so alles hundertprozentig klappt, ja, das machen wir dann jetzt im Spoiler-Teil, der quasi ab Minute 5 dann schon losgeht. Viel Spaß beim Hören. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, eurem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Christoph, Chefredakteur von Filmstarts. Und die ganze Welt rennt noch immer in den Super Mario Galaxy Film, der dominiert weltweit die Kinocharts. Und deswegen haben sich die Verleiher in Deutschland offenbar gedacht, das ist der perfekte Zeitpunkt zum Counterprogramming. Wir schmeißen unsere gesamte FSK 18 Kost diese Woche auf einmal in die Kinoseele. Und deswegen startet diese Woche Kill Bill The Whole Bloody Affair, 4,5 Stunden Version des Tarantino Klassikers. Jetzt endlich so, wie er das schon immer wollte. Hat von Filmstarts 5 Sterne bekommen. Björn hat die Kritik geschrieben. Das wäre natürlich super gewesen, da jetzt hier im Podcast drüber zu reden. Genauso startet Normal mit Bob Odenkirk. Der ist weiter in seinem Nobody-Modus und rasiert alles und jeden. Und deswegen ist diese Kleinstadt-Thriller-Gewaltorgie auch ab 18 Jahren freigegeben. Diese Woche echt nur für Erwachsene im Kino was. Außer der Klempner, den gucken ja Kinder auch gerne zum 5. Mal offenbar. Ja, das wäre auch was für ein Podcast gewesen. Aber wir haben uns für den dritten FSK 18 Titel der Woche entschieden. Der hat seine FSK 18 jetzt auch erst ganz kurz vorher bekommen. Und das liegt vielleicht auch daran, dass darüber um das ganze Projekt so eine gewaltige Geheimniskrämerei betrieben wurde und wir alle nicht so ganz genau wussten, was uns da erwartet. Und weil wir das so spannend fanden, haben wir uns dafür ja entschieden jetzt in dieser Woche für den Podcast und das ist Lee Cronin's The Mummy. Und ich habe Stefan hier mit im Studio.
Hallo.
Und Stefan ist da totaler Experte, weil er den schon A, 4 Tage vor allen anderen in der Welt sehen durfte und das B, weil er den Regisseur und die ganzen Schauspieler interviewt hat letzte Woche. Wie war's? Waren sie nett zu dir?
Waren alle sehr nett. Also waren tatsächlich sehr, sehr schöne Interviews. Sie haben Spaß gemacht, ja.
Es hat dir niemand die Haut vom Leibe gerissen?
Nee. Nee, das tatsächlich nicht, nee.
Genau, und weil du jetzt in meinen Augen der Superexperte für diesen Film bist, führ uns doch ganz kurz ein in die Story und danach reden wir ein bisschen darüber, warum zum Teufel da eigentlich Lee Cronins über dem Titel steht, obwohl den ja eigentlich niemand kennt.
Also, die Story ist ein bisschen verschachtelt, aber es fängt alles an in Ägypten und zwar mit der Familie Cannon. Der Vater hat dort eine neue Anstellung als Moderator bekommen, als Journalist und hat mit Sack und Pack ist dann halt nach Ägypten gezogen. Mit dabei sind die Mutter und zwei Kinder und zwar einerseits Katie und Sebastian. Sebastian, ich glaube, wieso spricht man
das aus? Es ist sehr international, also die Mutter ist ja auch aus ist spanisch oder mexikanisch, eher mexikanisch wahrscheinlich, aber gespielt ja. Von der Spanierin Lea Costa, die wir alle aus dem fantastischen One-Shot-Film Victoria kennen und lieben.
Genau. Also, die sind auf jeden Fall jetzt in Ägypten und eines Tages wird Katie entführt. Und zwar von einer mysteriösen Frau. Und sie verschwindet, auch spurlos. Also, sie wird nicht mehr gefunden, die Polizei kann nicht helfen und die Familie muss jetzt eben mit diesem Trauma kämpfen. Dann gibt es einen Zeitsprung von 8 Jahren und in Ägypten stürzt ein Flugzeug ab mit einem Sarkophag. Und in diesem Sarkophag wird eine mumifizierte Katie gefunden. Die Familie ist natürlich überglücklich.
Ja, also sie ist A, mumifiziert und B, lebt sie trotzdem
noch. Sie lebt trotzdem noch. Die Familie ist überglücklich, dass sie jetzt ihr Kind zurück hat und holt sie in die USA. Und dann beginnt das Grauen.
Genau, also sie ist katatonisch, sie spricht nicht. Irgendwie hat die ja auch, obwohl sie in Ägypten gefunden und erstmal untersucht wurde und bevor die Polizei die dann an die Familie zurückgegeben hat, hat die offenbar niemand mal die Haare gewaschen oder die Fingernägel und Fußnägel geschnitten.
Nee, aber wir sehen ja später im Film noch, dass das gar nicht so einfach ist. Also vielleicht haben sie von vornherein gesagt, das lassen wir mal lieber, das ist gefährlich.
Genau, also der Film hat, da war ich so ein bisschen, also den Anfang mochte ich richtig gerne, weil der so total episch erzählt ist und man fragt sich, was kommt denn da jetzt noch alles? Das wirkte fast so ein bisschen wie der Auftakt damals zu Der Exorzist, der ja auch in Afrika spielte.
Mhm.
Und dann Arabien, da würde ich mich, es war Afrika, ne?
Ja, naja, ist ja sehr weit gefasst dementsprechend, ja, irgendwo da.
Ja, irgendwo da, genau, das fand ich damals auch super, so in einen Horrorfilm einzusteigen, der da fast nur in einem Haus spielt, aber erstmal so episch anzufangen, hat mir hier auch gut gefallen, ich fand, das sah super aus, aber jetzt müssen wir erstmal darüber reden, warum heißt der Film Lee Cronin's The Mummy, heißt der einfach nur so, um ihn nicht zu verwechseln mit Die Mumie 4, die dieses Jahr noch mit Brendan Fraser kommt, die ja auch nur The Mummy heißt, weil man ja immer jetzt, wenn man nach langer Zeit eine Fortsetzung dreht, einfach wieder den ersten Titel benutzt. Hatten wir bei Scream, jetzt ja. Bei The Mummy, um die Verwirrung komplett zu machen.
Ich glaube, nächstes Jahr kommt der, ne?
Ja.
Ja.
Also, und dann gibt es ja immer noch die The Mummy-Filme, die auf den Universal-Monstern basieren. Das ist das hier ja nicht. Das hier ist ja originär, mehr
also,
oder weniger.
Die Antwort, die ich bekommen habe, ich habe diese Frage natürlich auch gestellt, war, dass man einfach gesagt hat, dieser Film ist ein Original, der verdient eine eigene Handschrift und dementsprechend versucht man den irgendwie abzuheben von den restlichen Filmen und das macht man dann halt, indem man den Regisseur vorstellt vor den Titel. Ich weiß nicht genau, wie sinnvoll das ist, weil die wenigsten Leute werden mit Lee Cronin irgendwas anfangen können. Also
ja, also ich habe ihn auf dem Fantasy Filmfest entdeckt vor, was weiß ich, nicht ganz 10 Jahren oder so, mit The Hole in the Ground, also das ist ein irischer Regisseur, das war so ein mehr oder weniger typischer Trauma-Horrorfilm, Mutter und Sohn flüchten vor dem schlagenden Ehemann irgendwie in so eine Waldhütte, ich habe den echt seit da nicht gesehen, also und dann tut sich so ein Loch im Wald auf oder so und dann wird das alles ganz gruselig, den fand ich richtig gut und dann hat er da deswegen, weil alle den so toll fanden, dann seinen ersten Hollywood-Job bekommen mit Evil Dead Rising. Das war, ich weiß, dass den viele nicht mögen, aber für mich war das ein richtig geiles Splatterfest. Ich hatte vor allen Dingen, also das ist dieser Film, wo am Schluss diese Tiefgaragenszene kommt.
Ja, ich finde den toll. Also ja. ich bin ein großer Fan, zumindest von seinem Evil Dead Beitrag. Der ist halt komplett zügellos, ne? Also das, ab einem bestimmten Punkt gibt es einfach kein Halten mehr, da spritzt das Blut die ganze Zeit. Da wird es ja auch richtig, richtig wahnsinnig. Also selbst für Evil Dead-Verhältnisse, die Schlusssequenz, die du gerade schon angesprochen hast in der Tiefgarage, die ist schon einmalig so in diesem Franchise.
Ja, also da gibt's richtig Blut. Deswegen verwundert es auch nicht so, dass es jetzt FSK 18 bei Die Mumie gibt, wobei man ja eigentlich bei Die Mumienfilme denkt so, da kommt in der Regel auch mal eine FSK 12 raus, weil Mumienfilme sind jetzt ja nicht zwingend so fürs Gematsche berühmt-berüchtigt.
Ja, ist halt eher immer so Abenteuerflair, ne? Also ich verbinde dafür mit sehr Abenteuerflair. Ich bin natürlich auch mit Stephen Sommers, Die Mumie, aufgewachsen, mit Brendan Fraser, der als Archäologe dann Abenteuer erlebt. So ein bisschen mein Indiana Jones, könnte man irgendwo sagen, war das damals. Und selbst die Tom Cruise-Neuauflage war ja auch eher actionreich als gruselig.
Genau, und deswegen, der Film jetzt hier fängt auch so ein bisschen an, wie man sich halt so einen Mumienfilm vorstellt. Also da in Ägypten dann vor allem mit diesem Flugzeugabsturz im Dschungel, wo dann irgendwie gleich richtig gematscht wird. Also der eine Pilot ist da irgendwie so komisch gefallen, dass er von einem Ast durch den Kopf ausgestiegen, aufgespitzt wurde. Ja. Aber man sieht gar nicht zuerst seine Leiche am Baum hängen, sondern nur das herausgepresste Auge am Boden liegen, noch mit so ein bisschen Haut drumherum. Das war direkt richtig schönes Gematsche zum Anfang. Und dann halt diese Sache mit diesem Sarkophag, der da irgendwie keinen Kratzer bekommen hat und dann diese auf einmal wieder lebendige Mumie und was weiß ich. Also es war schon alles sehr mysteriös. Und
es gibt davor ja schon diese eine Splatter-Einlage mit dem Sarkophag, der so angehoben wird, wo ja dann auch eine Menge schief geht und der Mann der mysteriösen Frau dann den Unterkiefer durchbohrt bekommt. Also ich muss sagen, die Splatter-Einlagen, die haben ja eigentlich richtig, richtig Bock auf den Film gemacht. Also es passiert ja in der ersten halben Stunde, sage ich jetzt mal. Da gab es schon zwei gute. Aber ich finde, der Film kommt extrem langsam in die Gänge. Also der hat eine gigantische Welt, die er aufmacht, oder eine Erzählung mit verschiedenen Zeitebenen. Und dann gibt's ja auch als wir uns dann in der Gegenwart befinden, wird ja dann auch noch die Geschichte von der Polizistin in Ägypten erzählt, die Ermittlungsarbeiten um Kate, die dann nochmal aufrollt und versucht herauszufinden, was eigentlich mit diesem Mädchen vor 8 Jahren passiert ist. Puh, also bis es dann so richtig losgeht, sind wir, glaube ich, auch wirklich 40 Minuten, 50 Minuten irgendwie so im Film.
Ja, also das muss ich auch sagen. Also dieses, dass man Lee Konitz vorangestellt hat, weil er halt ein Auteur ist, das merkt man schon. Ich sage das jetzt erst nochmal wertungsfrei, weil der das alles viel größer erzählt, als man das eigentlich erwarten würde und erst recht von so einem Hollywood-Horrorfilm. Also der passt dann so von der Anlage her schon ganz gut in das aktuelle Warner-Schema, die ja letztes Jahr den Doppelschlag hatten mit Sinners und Weapons. Auch beides Horrorfilme, die auch weit über 2 Stunden gingen oder zumindest knapp über 2 Stunden und viel epischer angelegt waren, als man das aus dem Genre eigentlich gewöhnt ist. Und wo man in beiden Fällen vorher auch gesagt hätte, ob das so eine gute Idee ist. Und in beiden Fällen kam raus, an den Kinokassen abgesahnt, im Fall von Sinners den All-Time-Oscar-Rekord-Nominierung gebrochen, Weapons abgesahnt wie sonst was, Nebendarstellerin Oscar gewonnen, irgendwie alles abgefeiert wie sonst was. Und deswegen sind die ja wohl gerade so auf dem Trip, dass diese Risiken schon eine gute Sache sind. Und da bin ich auch voll dafür.
Ja, definitiv.
Und jetzt ein Mumienfilm, also ich wusste vorher wenig, der Trailer war ja schon ziemlich mysteriös, der hat mich irgendwie angespitzt, das wollte ich dann schon sehen und dann mit dem Namen daran vorgestellt, da dachte ich mir auch, okay, das kann jetzt mega prätentiös werden oder er erfüllt das Versprechen, das darin liegt, sowas zu machen mit einem unbekannten Typ in einem Studiofilm, ne? Wenn das jetzt noch irgendwie so ein kleiner DVD-Film wäre, ja. Okay, aber das ist ein großer Studiofilm, also auch überraschend und dann kam irgendwie, habe ich erst eine Woche vorher gemerkt, habe ich mitbekommen, was, der ist 137 Minuten lang.
Das ist wirklich Wahnsinn, ey. Über 2 Stunden einfach für einen Horrorfilm. Das ist auch ungewohnt.
Genau, weil, also ich muss gleich mal sagen, ich finde den Film besser als du. Aber es ist ja dann doch so, dass wenn Katie dann in dem Haus in, wo ist das, New Mexico, Albuquerque?
Das habe ich mich die ganze Zeit auch gefragt.
Aber
ich
so die Ecke, genau, ist das, ja, ja. Also so, die sind dann in Amerika auch in so einem relativ abgelegenen, ziemlich großen Anwesen, irgendwo in der Wüste in Amerika.
Es gibt Kojoten, also das wissen wir.
Genau, es gibt Kojoten und die kommen auch noch zum Einsatz und das ist schon, ist schon heftig. Und dann entwickelt sich der Film mit Ausnahme von 1-2 Szenen zu einem Dämonenkind-Film von der Stange und hat mit Mumien eigentlich gar nichts mehr zu tun.
Ja, ich glaube, das ist auch ein kleines Problem bei mir, dass ich so das Gefühl hatte, wir schauen ja eigentlich so einen typischen Exorzismus-Film und die normalerweise, keine Ahnung, die Schriften, Schriftrollen oder ähnliches, was man findet, wird halt ersetzt durch Bandagen, auf denen dann plötzlich irgendwelche kryptischen Botschaften stehen, irgendwelche Bannriten. Es wird auch wieder ein Professor aufgesucht, der das Ganze dann erklären soll. Also es gibt all diese Zutaten, die man normalerweise auch in einem Exorzismusfilm irgendwo hat, beziehungsweise in Filmen über dämonische Kräfte. Und das war dann so ein bisschen, das fühlte sich beinahe schon so ein bisschen austauschbar an.
Ja, also es gibt so ein paar Sachen, die er dann wirklich leicht anders macht und die dann direkt was mit der Mumie zu tun haben. Also vor allen Dingen alles, was mit ihrer Haut zu tun hat in dem Film. Da gibt es ein paar Szenen, die sind also richtig cringe-eklig. und gleichzeitig aber auch clever. Also die, ich sag mal, die Art und Weise, wie der Vater auf diese dämonischen Sprüche stößt, das ist schon ziemlich cool gemacht. Aber wenn er sie dann hat, dann rennt er halt dann doch zur örtlichen Universität und ein Professor, der nur in einer einzigen Szene vorkommt.
Der hat natürlich auch genau die Antwort. Der ist Experte da drin.
Genau,
so
der übersetzt das alles, erklärt das halt alles und dann kommt er auch nie wieder vor. Es werden irgendwie VHS-Tapes gefunden, die den Rest noch erklären. Also es wird dann doch relativ viel Zeit von den 137 Minuten auf Erklärungen und die üblichen Krams ersetzt, wo man sich dann schon sagt, muss das jetzt sein? Auf der anderen Seite hat er aber auch so viele Füllszenen, die ich gut finde. Also am Anfang zum Beispiel gleich noch in Kairo, da gibt es so ein paar Szenen einfach, wo man das Familienleben sieht und so, die auch, also ich finde, die sind immer ein bisschen cleverer, als man das eigentlich erwarten würde in so einem Hollywood-Film. Und er hat sich halt visuell, lässt er sich halt eine Menge einfallen. Also er hat richtig große Bilder und er hat ganz viele clevere Einstellungen und Spielereien zwischendurch. Also da hat er sich schon richtig was einfallen lassen, selbst 137.
Hättest du es gut gefunden, wenn weniger erklärt worden ist? Also ich persönlich zum Beispiel ja. Ich habe das sehr geschätzt an Bring Her Back, dass da alles nur so angedeutet wird, dass da nie so eine große Auflösung kommt, was da eigentlich für ein Kult hinter diesen, wie soll man das sagen, Kinder-Auferstehungsriten da irgendwie steht, sondern dass das halt alles so ein bisschen im Dunkeln, ein bisschen okkult einfach bleibt.
Ja, vor allen Dingen, ja, also diese Erklärung, was dann jetzt wirklich dahinter steckt, die ist ja auch nicht so wahnsinnig aufregend. Also hier wird so ein riesen Fass draus gemacht und dann hat man jetzt gerade Weapons gesehen und dann denkt man, da kommt jetzt noch irgendwie so ein ganz großer Twist oder so oder es passiert noch was ganz, aber es ist eigentlich das mehr oder weniger, was
genau
man hat. So, also dementsprechend ist die Erklärung ein bisschen überflüssig. Was mich eher sozusagen, wo ich mir ein bisschen mehr Erklärung gewünscht hätte, ist so ein bisschen zu erklären, was sie eigentlich kann und warum.
Mhm.
Weil klar, also bei so einem Dämonenkind-Film brauche ich das alles gar nicht mehr. Also wenn sie dann fliegen kann oder telekinetische Kräfte hat oder irgendwie Leute da infizieren kann, dass sie selber böse werden und also so alles kann sie ja.
Ja.
Und bei so einem Mumienfilm ist das aber noch nicht so in mir abgespeichert. Also Mumienfilme machen, die haben die Bandagen um und dann machen die ihre Arme so komisch nach vorne, und stapsen so komisch vor sich hin und hoffen, dass sie nicht über das Klopapier an ihren Füßen stolpern, ja? Das sind für mich Mumien. Und dann, warum die jetzt sozusagen so ein Universal-Mega-Kräfte-Monster ist, das müsste man schon nochmal.
Also ich verbinde mit Mumien, verbinde ich natürlich Flüche. In erster Linie Flüche. Sei es nun Heuschrecken, sei es Sandstürme, sei es Todesflüche, die all die Leute treffen, die irgendwie ins Grab reingestolpert sind. Aber ich finde, das ist immer so das Universelle, was alle Mumienfilme ausmacht. Und hier haben wir natürlich auch einen Fluch, aber der wird nur von Person zu Person weitergegeben irgendwo. Und eigentlich betrifft es auch nur, soll ja nur ein Dämon im Gefäß gehalten werden. Und
jetzt müssen wir gleich auf jeden Fall nochmal den Anfang neu aufnehmen und eine Spoilerwarnung voranstellen. Musst du gleich mit dran denken, wenn wir fertig sind. Also
naja.
Jetzt, wir haben uns vorher schon sehr gefährlich nah rangepirscht, aber das können wir so nicht machen.
Ich finde tatsächlich auch, dass man diesen Film ein bisschen spoilerig besprechen muss. Also ich erst dann macht er richtig Spaß, ne?
Ja, also ja, es ist so ein bisschen diese Erklärszenen verhindern halt, dass da wirklich so es richtig losgeht. Weil es kommt irgendwann der Moment, wo das so völlig überdreht und so ein bisschen wie auch in Evil Dead. Und das ist natürlich der Moment, wo das dann richtig Spaß macht.
Mhm.
Also die Szene auf der Beerdigung.
Die ist toll.
Die ist toll. Also ja. Da sind auch, also dieses, wenn sie dann im Hintergrund immer an der Decke lang krabbelt.
Das ist auch so absurd, was da halt alles gleichzeitig irgendwo passiert und was natürlich auch die Gäste dann aus irgendeinem Grund nicht sehen, aber sie nagt sich da ja wirklich einfach durch die Decke. Gleichzeitig hat man dann noch die jüngste Tochter, die inzwischen auch geboren ist, die aber von ihrer Schwester jetzt auch zur bösen Seite bekehrt wurde, beziehungsweise dem Fluch ausgesetzt wurde und sich auch in ein absolutes Arschlochkind verwandelt hat, die dann sich alle Zähne ausreißt und ihr Blut über die gefüllten Eier dann verspritzt. Oh Gott, das ist wirklich, das ist, Das war eine von zwei Szenen. Ich habe den komplett alleine in einem Kino gesehen und ich habe trotzdem gejohlt. Also das hat mir wirklich Spaß gemacht. Die und die Fußnagelszene, die ich wirklich, also die hat sich eingebrannt in meinen Kopf. Die mochte ich richtig gerne.
Ja, das ist, da habe ich auch weggucken müssen. Also das. Es ist ja gar nicht immer so das große Gematsche. Manchmal sind es die kleinen Sachen, die dann so richtig.
Die Szene geht an sich überhaupt nicht lang. Also die ganze Vorbereitung dauert natürlich ewig auf diese Szene, aber das eigentlich Schmerzhafte, das ist wie ein Pflaster abreißen. Tatsächlich ist es ja auch ein Pflaster, das abgerissen wird sozusagen, aber das sieht so ekelhaft aus, das ist schon fantastisch. Und ich liebe es wirklich, ich liebe es, wenn er diese kurzen Wahnsinnseinlagen dann hat. Was mich dann gestört ist, dass er diese Geschwindigkeit da nicht halten kann. Dass er dann jedes Mal wieder einen Gang zurückfährt, wieder das Familiendrama in den Vordergrund schiebt, wieder nach Ägypten geht und nicht einfach dann mal so, ja, die ganze Zeit auf 100% bleibt.
Glaubst du denn, Warner, wenn letztes Jahr nicht Sinners und Weapons gewesen wäre, hätten die den nach der Schnittfassung nochmal zurückgeschickt und gesagt, komm mal wieder, wenn du unter 2 Stunden bist?
Ich glaube schon. Ja. Ich glaube, dass das letzte Jahr sehr viel Mut gemacht hat, auch für solche Projekte, auch für ein bisschen ambitioniertere Dramen oder Horrordramen. Aber der Drama-Anteil geht für mich nicht hundertprozentig auf. Ich finde, dass die Familie relativ blass bleibt. Ich bin mit wenigen Figuren da irgendwie wirklich warm geworden. Ich finde zum Beispiel, der Sohn ist eine komplett austauschbare Figur. Ich glaube, die hätte man auch einfach rausschneiden können. Es hätte keinen Unterschied gemacht. Der hat ja eigentlich dieses Gimmick, dass er sich die ganze Zeit die Kopfhörer aufsetzt. Und ich dachte, dann passiert noch irgendwas. Und das Einzige, was passiert, ist, dass er dann irgendwann mal so dämonische Sprüche über seine Kopfhörer gedrückt bekommt. Und ich dachte, ja, das war's jetzt. Also, ja.
Ja gut, also natürlich mit Lea Costa die Mutter zu besetzen, da macht man schon mal nichts falsch.
Nee.
Ich fand auch die Großmutter super besetzt, da kannte ich jetzt die Schauspielerin nicht.
Ja.
Veronica Falcon, also wahrscheinlich
spanisch-mexikanische
Diva.
Ja.
Wahrscheinlich da super bekannt, aber die fand ich richtig gut als Großmutter.
Ja, die fand ich nicht nur als Großmutter gut, sondern auch in ihrer wieder auferstandenen Form. Da hat sie mir richtig Spaß gemacht. Da dachte ich auch, also die wird ja selber wahnsinnig Spaß gehabt haben. Ich glaube, die hat wahrscheinlich sonst eher immer so ernste Dramen und ähnliche Sachen gespielt und dann plötzlich mal so komplett aus sich rausgehen zu können, das ist schon geil. Also da wäre ich, glaube ich, als Vater beispielsweise, also der Jack Rayner, der wäre ich schon neidisch gewesen irgendwo, dass ich das nicht hätte aufspielen dürfen.
Ja, der muss so ein bisschen der Straight Man sein, der dann die Ermittlungen anstrengt und so. Das ist so ein bisschen undankbar, aber ich fand, der hat das schon ziemlich gut gemacht. Das war schon okay.
Ja, wie gesagt, ich finde, die bleiben halt trotzdem alle blass. Keine von den Figuren, bis auf die jüngste Tochter, hat so wirklich sich irgendwie in mein Herz spielen können. Außer dann in einer Szene, und wir haben ja jetzt die Spoilerwarnung vorangestellt, oder werden das noch machen. Und zwar ganz zum Schluss, die fand ich wirklich toll. Also die Enthüllung, was denn eigentlich damals mit Katie passiert ist, das war für mich, ich glaube, das ist auch meine größte Highlight-Szene, weil da endlich mal alles aus diesem Familiendrama und dem Horrorfilm irgendwie zusammenkommt und eine sehr, sehr intensive Atmosphäre schafft. Also da sieht man tatsächlich dann auf der Kassette, wie Katie über einen Sarkophag gehalten wird und der dämonische Geist dann in sie einfährt.
Ihr müsst jetzt nicht alles verraten, weil entweder haben es die Leute gesehen und hören jetzt noch oder sie haben es eh nicht gesehen.
Aber man
und
hat
haben
halt,
ausgeschaltet.
Man hat halt die ganze Zeit Gegenshots zur Familie und ich finde, das gibt dem Ganzen nochmal so einen wirklich einen emotionalen Kick.
Aber man muss auch sagen, jetzt mit Bring Your Back und dem hier, VHS wird jetzt in immer mehr Filmen als so das ultimative Horrorelement eingesetzt. Finde ich schon lustig. Früher waren das ja so alte Kassetten oder so, jetzt sind es VHS. Ich persönlich, man weiß das ja, ich habe eine riesige Heimatfilmsammlung auf VHS zu Hause und verbinde damit eher nostalgische Gefühle. Aber offenbar jetzt so dieser Grisselkram ist für die Gen Z offenbar der absolute Horror. Das finde ich lustig, das ist jetzt immer VHS.
Ja, da VHS ja auch eine gewisse Haltbarkeit nur hat und irgendwann dann anfängt, so die Qualität nachzulassen und es fängt so an, so ein bisschen zu leiern und das Bild wird nicht nur unscharf, sondern kriegt auch eine andere Farbgebung. Ich finde, das kann schon gruselige Elemente haben, auch gerade wenn du so Privataufnahmen guckst, die dann auch nicht kommentiert sind. Das ist so dieses Lost-Media-Ding, das kann schon, ich kann das schon verstehen, ich kann das nachvollziehen. Und ich hatte früher auch viele VHS-Kassetten, aber ja, vielleicht, weil der Prozess des Älterwerdens auch gut an diesem Medium zu sehen ist. Das ist ja genau wie mit Filmrollen auch, wenn die nicht vernünftig gelagert sind, dann fangen die auch an, so ein bisschen weird teilweise zu sein.
Wie fandest du denn das, also Kostüm/Make-up von der Mumie dann, Katie?
Ich musste mich ein bisschen dran gewöhnen, muss ich sagen. Also im Nachhinein finde ich es jetzt ganz gut, einfach weil sie wirklich wie eine gequälte Seele aussieht. Ist ja wirklich erschreckend. Also ich finde, man sieht ihr schon irgendwo an, dass sie wie lange ist es? 8 Jahre in einem Sarkophag gelegen haben soll und dementsprechend kein Sonnenlicht irgendwie an sie herangekommen ist. Ist glaube ich schwer darzustellen, aber so im Nachhinein hat es mir jetzt schon gefallen, muss ich sagen.
Aber das hat mich auch, also so auch mit dem, ich habe ja schon darüber gesprochen, mit den Fingernägeln und den Haaren, dass da nichts gemacht wurde, bevor die zurückgegeben wurde, international mit Flug und allem wahrscheinlich. aber dass die auch so null drauf vorbereitet wurden, so einfach so, ja, die war jetzt 8 Jahre in so einem Sarg, wir wissen nicht genau, was ja alles angetan wurde. Hier, bitteschön. nehmt sie mit nach Hause und guckt mal, was passiert.
Ja, ich muss auch sagen, das
also auch keine psychologische Behandlung oder weil so ein Pfleger, also die Mutter ist ja Krankenschwester, ne?
Ja.
Deswegen vielleicht, aber nicht mal, dass da jemand mal so ein Pfleger vorbeikommt oder so oder irgendwas ist, dass die irgendeinen Ansprechpartner in den USA hätten.
Regelmäßig gecheckt wird, wie es ihr eigentlich geht. Ja, es gibt ja eine Szene, wo dann zumindest das Ganze mal thematisiert wird, wo gesagt wird, wir müssten sie vielleicht in eine professionelle Einrichtung irgendwo packen und ich hätte gesagt, ja. Also, tut mir leid, aber das kriegt die Familie ganz offensichtlich nicht hin. Jeder in diesem Haushalt leidet darunter. Andererseits ist natürlich auch dieses Elterndilemma, was da irgendwo dann behandelt wird. Also, können wir jetzt ein Familienmitglied, das Probleme bereitet, abstoßen oder muss die ganze Familie sich zusammenraufen und irgendwie versuchen, diese eigentlich unlösbare Herausforderung anzugehen?
Naja, du musst natürlich auch dran denken, wir sind in Amerika.
Ja.
Bei dem Gesundheitssystem
das
dort.
Stimmt.
Was da für Rechnung auf die
das
Zukunft.
Stimmt, das
also
ist
ja,
nicht beachtet,
ist natürlich,
ja.
Wäre natürlich in Deutschland auch nicht billig.
Ja.
Wobei für ein Kind, klar, da bist du komplett ab. Das ist ja nicht Altersheim. Das benimmt wahrscheinlich die Krankenkasse komplett.
Ja.
Aber in den USA hätte ich da schon Angst.
Ja. Ja, ist vielleicht auch eine finanzielle Frage. Das kann natürlich sein. Und eigentlich hast du ja mit der Oma, die zu Hause ist die ganze Zeit, mit der Krankenschwestermutter, vielleicht hast du gute Voraussetzungen, aber also spätestens nach der ersten Nacht, wo sie dann da in den Wänden rumläuft, hätte ich auch gesagt, nee, ich weiß nicht, ob in diesem Haus noch irgendjemand irgendwann mal ein Auge zutut. Vielleicht ist sie dann doch besser woanders.
Das fand ich halt noch mal relativ clever. Also dieses dass wenn es Nahaufnahmen von ihrer Haut gibt, dann sieht die Haut halt aus wie von so einer 80-, 90-jährigen Frau.
Ja.
Also so schon relativ sanft, aber so papierig, sagt man ja immer, zur Beschreibung auch. Und das ist natürlich bei einer Mumie dann sozusagen doppeldeutig.
Ja.
Eine papierne Haut. Das fand ich richtig gut. Und da machen sie ja, ohne dass wir das jetzt auch noch spoilern, da machen sie ja dann tatsächlich aus was draus. Mhm. Und das fand ich auch richtig toll.
Ja.
Ja. Jetzt kommen wir schon zu dem Schluss, so dass wir sagen, es ist wahrscheinlich einer der kürzesten Podcasts, die wir dieses Jahr haben. Aber es ist einfach so, der Film macht wahnsinnig neugierig. Er will ganz, ganz viel, er macht ganz große Fässer auf. Also, dass der Name drüber steht, ist schon richtig so. Ist dann aber ein gewisser Letdown doch, weil dann so dieser große Knall, der dann in Sinners oder Weapons dann halt noch irgendwann kam, nicht kommt, sondern man sich hinterher schon fragt, also man freut sich zum einen drüber, dass die das alles versucht haben, fragt sich aber zum anderen hinterher, ob es das wirklich jetzt gebraucht hätte für einen im Film dann, im Kern dann doch relativ normalen Dämonenkind, Familie hat Stress mit einem Dämonenkind-Film.
Ich bin übrigens auch kein Fan von der finalen Auseinandersetzung. Ich finde auch die stinkt ein bisschen gegen die von uns bereits beschriebenen fiesen Szenen ab. Ich lehne dieses Level bekommt er zum Schluss nicht hin. Und ich finde es auch ein bisschen schade, dass er sich für ein Happy End entscheidet und nicht mit dem fiesen Ende tatsächlich geht. Mit dem.
Ich fand das fiese Ende, also da jetzt kommt Spoiler-Warnung, wir reden über das Ende. Weil es gibt zwei und eins mochte ich, wahrscheinlich wie du, und das zweite mochte ich überhaupt nicht.
Ich auch nicht.
Das erste Ende ist, also es gibt diesen Dämon, der in der Mumie steckt und dann, wenn die Mumie dann irgendwann genug verfallen ist, dann muss man einen neuen Körper und dann kann der da wieder 20 Jahre drin bleiben und so weiter. Das ist irgendwie schon, das wird auch gesagt, die 82. Inkarnation oder so ist das jetzt, also seit Jahrhunderten auf jeden Fall oder seit Jahrtausenden, weiß ich nicht, wie lange.
Ist ein Lifetime-Job einfach, wenn du diesen Dämon in dir hast.
Genau, und dann opfert sich der Vater und nimmt den Dämon seiner Tochter in sich auf und dann wird der Vater im Keller in den Sarkophag gesteckt und die Familie kommt ab und zu mal vorbei, um dann mit Morsecode mit ihm zu reden, wie es ihm denn da drin geht.
Ja, das mache ich richtig gerne. Zumal, ich habe mit Jack Raynor über diese Szene gesprochen und ihn gefragt, ob das so ein typisches Familiending ist, ob er sich daran wiederfindet, irgendwie, dass man sich als Elternteil aufopfert, damit das Kind wachsen kann. Und er meinte, nee, er sieht es selber gar nicht so, sondern eigentlich sieht er seine Figur als einen Vater, der keinen Bock darauf hat, mit seiner Familie unterwegs zu sein. Und dementsprechend ist er durchaus bereit, sich selber in den Sarkophag zu packen, um nichts mehr mit der Familie zu tun zu haben. Und da dachte ich, ja, okay, so kann man das also auch sehen.
Ja, aber ist schon spannend, dass sie Szenen zum Ende beantworten. Normalerweise kriegt man da jetzt immer Antwort, dass sie nicht spoilern wollen oder dazu nichts sagen.
Ja.
Aber das ist ja sehr schön.
Ja.
Ja, also die Szene fand ich echt gut und dann so, das hatte irgendwie was Komisches, aber gleichzeitig was total Tragisches und also irgendwie ganz weird, aber das fand ich ein super Ende.
Ja.
So, und dann gibt's das zweite Ende. Der Sarkophag wird zurück nach Kairo gebracht und dann dachte ich erst, dann sieht man so, wie die Kamera in so einem Gefängnis an den Fenstern vorbeifährt und dann dachte ich erst, die nehmen jetzt irgendwie so einen zum Tode Verurteilten oder so und machen da die Mumie rein. Stattdessen. Aber nein, die Mumie wird dann transferiert in die Mutter der Familie, der ägyptischen Familie, die seit Jahrhunderten diese Tradition hat und die damals Katie entführt hat, um dann sozusagen nicht ihre eigenen Kinder opfern zu müssen.
Ja.
Und da, das wird so als berechte Bestrafung der Bösen in dem Film gesehen. Und sie macht auch so ein paar Sachen, außer dass sie jetzt nur diesen Fluch fortführt und damit ja irgendwie klarkommen muss, weil ihre Familie ja schon seit Jahrhunderten damit kämpft, macht sie auch noch so ein paar Sachen, die unabhängig böse sind. Also, dass sie erst Katie dann noch mit Schokolade füttert und irgendwelche Zaubertricks macht, das lässt sie schon sehr, sehr weird und böse erscheinen. Aber eigentlich macht sie da ja nur irgendwie das, was gemacht werden muss, so mehr oder weniger. Und für mich war das so was total Kolonialistisches. Also irgendwie so, Flüche gehören nach Ägypten irgendwie, das ist irgendwie, da sollen die mit klarkommen und wenn das jetzt sozusagen nach Amerika kommt, dann müssen wir das wieder zurückschiffen. Das ist okay. Nicht, und das ist nicht unser Problem und das ist dann auch gut, wenn die Ägypter dann sozusagen da selber leiden müssen und die sollen ihren Fluch schön zurücknehmen und dann ist gut.
Ja, ich finde es auch spannend, dass man halt keine Lehre daraus gezogen hat. Ich meine, man hat ja verstanden, dass dieser Dämon real ist. Dementsprechend hätte es ja auch sein können, dass diese Familie jetzt diesen Job übernimmt und sagt, okay, wir müssen uns gemeinsam jetzt darum kümmern, dass dieser Dämon nicht an die Außenwelt irgendwo gelangt. Aber
ja, vor allem die ägyptische Polizistin, die das alles für die organisiert und dann diese Rückführung des Dämons da beaufsichtigt. Die hat ja auch nicht weitergedacht. In 20 Jahren müssen die jetzt den nächsten Ägypter opfern.
Ja. Oder der Dämon ist halt frei. Eins von beidem. Keine Ahnung. Mal gucken, was dann passiert. Vielleicht kriegen wir einen zweiten Film, in dem solche Fragen dann beantwortet werden.
Das ist eigentlich alles eine Metapher für die Endlagerung von radioaktivem Müll.
Ja.
Wo man auch über Generationen und Jahrtausende danach dann damit klarkommen muss und am besten auch alles woanders hinschifft.
Man sagt, das Problem hat dann irgendeine andere Generation, Hauptsache nicht ich. Ja, genau so funktioniert das tatsächlich. Das ist das Ende von The Mummy.
So, jetzt haben wir aus so einer negativen Note geändert und jetzt sage ich trotzdem, dass ich 3,5 Sterne gebe, den Film gerne geguckt habe. Der traut sich viel und delivert dann vor allen Dingen auf der Plot-Ebene nicht, weil man dann halt, wie gesagt, nur diesen Dämonen-Child-Film bekommt. Ich finde, der hatte fantastische Bilder. Ich fand, der war überdurchschnittlich gut gespielt für dieses Genre. Es waren viele kleine Momente, es waren schön eklige Momente. Die FSK 18 ist mehr oder weniger verdient. Und es gab so viele visuelle Spielereien, die ich richtig geil fand. Vor allen Dingen diese Decke-Krabbel-Szene.
Decke-Krabbel-Szene und ich mochte die Zunge. Das mochte ich auch sehr gerne. Die Zunge, die unter der Tür durchkommt, da dachte ich, das ist Evil Dead einfach, wirklich. Für mich nicht ganz so positiv. Ich finde, der Film ist viel zu lang. Der hat immer wieder komplette Leerlaufszenen. Ich werde halt mit der Familie einfach nicht warm. Für mich funktioniert dieses ganze Familiendrama nicht. Ich hätte wahrscheinlich auch die Storyline in Ägypten so halb irgendwie gestrichen. Auch die, finde ich, tut dem Film nichts Gutes. Trotzdem möchte ich diesen Film irgendwie in mein Herz schließen, weil ich bin immer dafür, spannende Projekte in grünes Licht zu geben als den x-ten, was weiß ich, Freitag der 13., obwohl wir da auch schon lange nichts mehr hatten. Ich schwanke zwischen 2,5 und 3 Sternen.
Genau, dann könnt ihr einfach, die Kritik ist jetzt schon online. Okay. Dann werdet von Stefan, das heißt, ihr werdet jetzt sehen, ob es 2,5 oder 3 geworden sind.
Okay.
Und ansonsten kann ich jetzt nur sagen, bis zum nächsten Mal. Ich bin mir gar nicht hundertprozentig sicher, was nächste Woche kommt. Weißt du es?
Ich weiß es auch nicht. Lassen wir uns überraschen. Wir lassen uns auch überraschen. Ihr lasst euch überraschen, wir lassen uns überraschen. Alle sind überrascht.
Ich glaube, ich weiß es schon, weil wir das schon aufgenommen haben und ich weiß es trotzdem gerade nicht mehr. Dementsprechend, ja, machen wir ein Überraschungsei. Ich muss jetzt vor allen Dingen dran denken, dass ich jetzt noch den Anfang dieses Podcasts aufnehme. Und ich würde, wie gesagt, empfehlen, reinzugehen. Aber wenn ihr jetzt noch hört, dann habt ihr ihn hoffentlich eh schon gesehen.
Ja.
Stefan, und beim nächsten Mal, ne?
Was denn?
Lassen wir das hier wieder zu einem Podcast werden, den sich auch jeder anhören kann.
Ja. Okay.
Bis dann. Ciao.